Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
Ich fiel den Werbern zur Beute. Ich hatte nicht Haus noch Feld.
Was hier erzählt wird, das ist zum großen Teil falsch. Das ist alles Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe mich überall in der Legion wohlgefühlt. Die Legion war Legio Patria Nostra, meine Heimat.
Und als ich das Handgeld genommen, da war ich noch voller Bravour.
Seit ungefähr dem frühen 20. Jahrhundert nimmt die Legion eigentlich keine Person mehr richtig unter falschen Namen an. Wenn Sie eine Bank ausgeraubt haben, dann sollten Sie nicht meinen, dass Sie mit einem falschen Namen in der Fremdenlegion unterschlüpfen können.
Bin Landsknecht im fernen Lande, gebeugtester Muttergestalt.
Rentrant d'Indochine après de longs mois de campagne, un bataillon de la Légion étrangère a rejoint son centre de Civy-Bellabès.
Vergangenheit und Gegenwart der französischen Fremdenlegion zu beschreiben, heißt ein Dickicht aus Geschichten, Legenden und Mythen zu durchdringen. Elitetruppe, Verbrecherasyl, Söldnerarmee, so lauten einige von vielen langlebigen Attributen.
Die Gründe dafür sind vielfältig, erklären sich aber nicht allein aus den zahlreichen Konflikten, die die Fremdenlegion erlebt hat. Vielmehr beschränkt sich die Betrachtung dieses eigentümlichen Truppenverbands allzu häufig auf den militärischen Blickwinkel, was glorifizierende Erzählungen begünstigt, eine nüchterne sozialwissenschaftliche Analyse hingegen vernachlässigt.
Was wollen Sie, junger Mann, in diesem Korps, das nur aus Abenteurern, Vagabunden und schlechtem Gesindel zusammengesetzt ist? Glauben Sie, dort Ihr Glück zu machen, wo man Ihnen am ersten Tag eine Hacke oder Schippe in die Hand geben wird, um Steine zu klopfen oder Chausseen zu bauen? Sie werden sich wohl nicht einbilden, hier militärische Lorbeeren zu erkämpfen. Lassen Sie ab von diesem Vorhaben.
So beschrieb der adlige Gottlieb von Rosen aus Holstein kurz nach der Gründung der Légion étrangère 1831 sein Rekrutierungsgespräch in Toulon. Von Rosen zählte zur ersten Generation der ausländischen Soldaten in Frankreichs Sold.
Dass die Regierung zur Zeit des Bürgerkönigs Louis-Philippe beschließt, eine Truppe unter Führung französischer Offiziere aufzustellen, die nur aus Ausländern besteht, ist außenpolitischen Geschehnissen zuzuschreiben. Erzkonservative Regierungen in den Nachbarländern haben Sympathisanten liberaler Parteien ins Exil getrieben. Viele landen ziel- und mittellos in Frankreich. Der Historiker Eckhard Michels, Dozent am Birkbeck College der Universität London, Autor eines Standardwerks über die Geschichte der Legion.
Frankreich wurde sozusagen der Asylhafen für diese Revolutionäre aus Deutschland, Italien, Polen, die also nach Frankreich kamen, und die französische Regierung mochte diese radikalisierten Ausländer nicht auf ihrem eigenen Boden haben, und deswegen kam man auf die Verlegenheitslösung, eine Fremdenlegion eben zu gründen, um diesen Personen die Möglichkeit zu geben, ihren Unterhalt zu verdienen und sie gleichzeitig außer Landes zu schaffen, weil die Fremdenlegion nur im außereuropäischen Raum eingesetzt werden sollte.
Es ist ein Zufall, dass dieser Zustrom potenzieller Soldaten zeitlich zusammentrifft mit der Vergrößerung des französischen Kolonialreiches. 1830 hat Paris mit der Aneignung Algeriens begonnen. Das Land braucht Soldaten für diese Expansion. Die Fremdenlegion erhält so in der Wüstenstadt Sidi Bel Abbès ihr Ausbildungszentrum.
Sidi Bel Abbès ist ein Dorf, eine Stadt, aber das ist erst die Verwaltung. Und wir wurden ja in die Kampfkompanien aufgeteilt. Also in den 5 Jahren habe ich maximal 1,5 Monate in Sidi Bel Abbès vermacht.
Heinrich Back, Jahrgang 1940, dient von 1960 bis 1965 in der Fremdenlegion in Algerien und Djibouti. Er leitet heute in Mannheim den größten Freundeskreis ehemaliger Fremdenlegionäre aus Deutschland. Es muss eigens erwähnt werden, Back ist der echte Name, kein Pseudonym. Denn zu den ältesten Gerüchten über die Legion gehört, dass die Soldaten dort ihren Namen ändern. Diese Regelung, genannt Anonymat, gibt es jedoch nicht mehr. Sie stammt aus der Gründungszeit, als Behörden keine Möglichkeit hatten, in fremden Ländern die Personalien eines Rekruten zu recherchieren und sich auf die Angaben der Bewerber verlassen mussten. Eckhard Michels?
Also man kann das nicht als bewusstes Public-Relation-Kalkül der Fremdenlegion ansehen, aber im Laufe der Jahrzehnte hat sich das dann zu einer Art Tradition entwickelt, dass man in die Fremdenlegion eintreten konnte unter Angabe einer falschen Identität. Und das hat sicherlich einen Großteil der Faszination für die Öffentlichkeit ausgemacht. Seit ungefähr dem frühen 20. Jahrhundert nimmt die Legion eigentlich keine Person mehr richtig unter falschen Namen an, sondern recherchiert genau, wer dahinter steckt.
Schlachten, auch Verlorene, begründen den Ruf der Fremdenlegion als besonders tapfere Truppe.
In der Dritten Republik merkte die Militärführung, dass sie mit der Fremdenlegion fast als Beiprodukt auch ein extrem effizientes Mittel zur Kolonialkriegführung geschaffen hat. Aber ursprünglich war diese Einheit auch den französischen Generälen eher suspekt, weil sie eben so ein heterogenes Gebilde war, zusammengesetzt aus vielen Nationen, aus Soldaten, die unterschiedlichen sozialen Hintergrund hatten und die auch eben nur im Kolonialreich eingesetzt wurde, was ursprünglich eher so durch Zufall akquiriert worden war in Mitte des 19. Jahrhunderts.
Nach Frankreich kam ich ungekannt hinüber, dacht nicht an meines Pflicht und Vaterhaus. Doch bald schon saß ich mit dem letzten Stüber am Wirtshaustisch und muss nicht rein noch aus.
Das Zeitalter des Imperialismus verfestigt den Ruf der französischen Fremdenlegion. Eine typische Folge: junge Männer auf der Suche nach Abenteuern, wie der Dichter Ernst Jünger, drängen in die Truppe. Jüngers Vater, einem Chemiker, gelingt es nur mit Mühe, die Verpflichtungserklärung des 18-Jährigen mit Hilfe von Diplomaten annullieren zu lassen. Während des Ersten Weltkrieges wird die Legion auf über 20.000 Mann aufgestockt und erstmals auch in Europa eingesetzt. Cole Porter, später als Jazzkomponist berühmt, und William Wellman, der in Hollywood als Regisseur bekannt wird, kämpfen in diesen Jahren in der Fremdenlegion.
Dass ich mein Glück verschandelt, als man nach Afrika mich brachte.
Dieses Radiohörbild von 1927 schildert kitschig, wie ein junger Deutscher, angeblich mit Hilfe von Alkohol und falschen Versprechen, in die Legion gelockt worden ist. Ein Klischee, das in Deutschland über Jahrzehnte besteht, das Kenner der Materie wie Heinrich Back jedoch für falsch halten.
Also ich betrachte das alles eigentlich als Märchen. Die jungen Leute, die damals in der Legion sind, die wollten, nachdem sie in der Legion waren, eigentlich nicht zugeben, dass sie freiwillig gegangen sind. Also ich kenne keinen einzigen Fall von einem ehemaligen Legionär, der gezwungen wurde. Nicht einer.
Allerdings unterhält Frankreich in den Jahren nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg auch Anwerbebüros in seiner deutschen Besatzungszone. Interessenten können dort einen Vorvertrag unterschreiben und werden danach im Bus nach Frankreich gefahren. Auch Heinrich Back schildert seine eigene Meldung im Jahr 1960 als äußerst simpel und unbürokratisch.
Man ging über die Grenze und meldete sich auf der nächsten Polizeistation. Und die riefen dann die Legion an. In Straßburg gibt es ein Rekrutierungszentrum, das gab es damals und gibt es auch heute noch. Die haben mich dann abgeholt und war ich 10 Tage in Straßburg. Die haben dann Recherchen angestellt, ob ich nichts verbrochen habe oder irgendwas. Und dann bin ich unter meinem Namen in die Legion.
Nach einigen Tagen Ruhepause begann unsere 4-monatige Ausbildung. Die Behandlung beim Exerzieren ist sehr anständig. Wer seinen Dreck macht, ist gut angesehen. Zum Essen kann ich nur sagen, dass es reichlich und gut zu essen gibt. Nochmals, ich bin mit meinem Los sehr zufrieden. Und ich kann Ihnen versichern, dass es gemeine Lügen sind, die man in Deutschland gegen die französische Fremdenlegion führt.
Dieser Brief eines Rekruten an seinen ehemaligen Lehrer, verfasst Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, widerlegt die Legende von der Brutalität der Ausbildung in der Fremdenlegion. Exerzieren und Gefechtsübungen seien zwar hart, gestehen ehemalige Legionäre ein, aber das diene der Vorbereitung auf den Ernstfall, also Krieg und Gefecht. Der Historiker Eckhard Michels sieht den Ursprung der meisten Falschinformationen über die Fremdenlegion in der politischen Rivalität zwischen Franzosen und Deutschen.
Zum einen spielt sicherlich eine Rolle, dass eben die deutsch-französischen Beziehungen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in großen Phasen der politischen Spannung unterworfen waren und man in Deutschland gern die Fremdenlegion als Topos aufgegriffen hat, um Frankreich anzuklagen. Zum Zweiten ist aber die deutsche Faszination mit der Fremdenlegion auch einfach Ausdruck der Tatsache, dass über weite Strecken des 20. Jahrhunderts die Deutschen die wichtigste personelle Reserve der Fremdenlegion waren.
Michels hat errechnet, dass zwischen 1870 und 1962 mehr als 100.000 Deutsche in der Legion gedient haben. Auch hat er zahlreiche Akten gefunden, die auf deutsche Kampagnen gegen die Fremdenlegion schließen lassen. Zu den Mitteln, die eigenen Staatsbürger davon abzuhalten, Krieg für eine andere Nation zu führen, gehörte es auch, den Betreffenden eine Rückkehr ins Heimatland zu erschweren.
Auf der einen Seite hat die deutsche Propaganda gegen die Fremdenlegion seit dem Kaiserreich immer die Deutschen als Opfer einer willkürlichen französischen Militärinstitution dargestellt, dass die Deutschen oftmals auch gegen ihren Willen in die Fremdenlegion gezwungen worden sind. Auf der anderen Seite hat man diese Opfer, wenn sie dann endlich nach Deutschland zurückkamen, gleichzeitig wieder als soziale Außenseiter und Vaterlandsverräter und unzuverlässige Elemente behandelt.
Diese Strategie ist keineswegs Politik längst vergessener Regime. Heinrich Back verweist auf Paragraphen, die bis heute in den Staaten des ehemaligen Ostblocks existieren.
Die haben in ihre Gesetzesbücher reingeschrieben, dass man bestraft wird, wenn man in einer fremden Armee dient. Diese Gesetze sind noch nicht geändert, die gelten heute noch. Also in Russland ist es jetzt noch nicht möglich zu sagen, er war in der Legion. Dann sperrt man ihn ein. In Polen, Tschechei, Ungarn hat man das jetzt erst gelockert.
Wahrscheinlich hat auch diese Politik der Herkunftsländer zum besonderen Chorgeist der Fremdenlegionäre beigetragen. Man ist eine verschworene Gemeinschaft mit einer besonders engen Kameradschaft.
Zuerst kommt die Legion und dann kommt Frankreich, also nicht umgekehrt. Also wir dienten der Legion und erst dann Frankreich. Und die Legion hat ja auch einen komplett anderen Status wie die französische Armee.
Gibt es noch Worte, die unsere Gefühle beschreiben können? Können Herzen und Augen den Jubel fassen und die Freude, die uns durchdringt, dass der Führer nun nach so langer Abwesenheit wieder einmal bei uns ist? In unserer Reichshauptstadt.
Frühsommer 1940. Berlin jubelt Hitler zu. Gerade hat das sogenannte Dritte Reich Frankreich in wenigen Wochen besiegt. Da es das Völkerrecht verbietet, Soldaten gegen ihr eigenes Land einzusetzen, zum Beispiel keine Deutschen gegen das Dritte Reich, bleibt die Fremdenlegion im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika. Es gibt dafür allerdings auch einen praktischen Grund. Sie ist zu dieser Zeit noch überwiegend eine leichte Infanterietruppe, den Panzerverbänden und der schweren Artillerie der deutschen Wehrmacht waffentechnisch unterlegen.
Umso wichtiger werden die ausländischen Söldner für Paris in den Jahren nach 1945. In den Konflikten, die nun in den französischen Besitzungen in Indochina und in Nordafrika beginnen. Statt die Söhne französischer Familien in die Kämpfe gegen die Dschungelsoldaten der Viet Minh in Vietnam oder der sogenannten Nationalen Befreiungsfront FLN in Algerien zu schicken, stützt sich die französische Vierte Republik vor allem auf die Fremdenlegion.
Die Deutschen, die sich bei uns verpflichtet haben, erlebten alle die Vernichtung der Wehrmacht 1945. Aber sie erinnern sich daran, dass sie selbst in der Niederlage noch gut ausgerüstet waren. Wir müssen verhindern, dass Vergleiche in Bezug auf die materielle Versorgung bei ihnen womöglich Zweifel am Wert der Sieger erwecken.
Dieser interne Bericht eines hohen Offiziers der Fremdenlegion aus dem Jahr 1946 deutet es an. In der frühen Nachkriegszeit bis Ende der 50er Jahre werden die Legionäre, die aus Deutschland stammen, besonders genau beobachtet. Das hat zwei Gründe. Zum einen will man verhindern, dass ehemalige SS-Angehörige in die Truppe gelangen. Zum anderen sind die Deutschen nun das Rückgrat der Fremdenlegion.
Nehmen Sie mal die Zahlen von Indochina, da hatten wir 80% Deutsche. Da war es umgekehrt, da mussten die Offiziere Deutsch lernen. Wenn sie eine Kompanie haben, die verstehen sie nicht, das geht nicht, das war ja Krieg. In Algerien war es so ähnlich. Wir waren in Algerien ungefähr 60-65% Deutsche.
Jetzt habe ich zur Hand genommen eine Zeitung, die erst gestern herausgekommen ist, und zwar die Süddeutsche Zeitung, die Nummer 96 vom 26. April. Ich zitiere: Offenburg ist ein unruhiges Pflaster geworden.
Ausschnitt aus einer Bundestagsdebatte im Jahr 1950. In der jungen Bundesrepublik gibt es erregte Debatten um Deutsche, die für das Nachbarland auf anderen Kontinenten kämpfen. Im Hörbeispiel bringt ein Abgeordneter der kommunistischen KPD einen Antrag ein, der die Bundesregierung zwingen soll, in Paris diplomatisch zu intervenieren, damit die Anwerbung in Deutschland beendet wird. Obwohl die KPD im Bundestag weitgehend isoliert ist, können die anderen Parteien ihn nicht ignorieren. So erklärt ein SPD-Abgeordneter:
Die sozialdemokratische Fraktion sympathisiert an sich mit dem sachlichen Inhalt dieses Antrages. Wir haben selbstverständlich, das liegt im Charakter der Fremdenliga.
Nach außen hin verharrt die Regierung unter Kanzler Adenauer tatenlos. Die Akten der diplomatischen Archive zeigen aber, dass es diskrete Gespräche zwischen Politikern in Bonn und Paris gegeben hat. Doch Eckhard Michels sagt, die junge Bundesrepublik hatte wichtigere Interessen als das Wohl deutscher Legionäre in französischen Diensten.
Weil man die französische Unterstützung in der deutschen Frage, also der Frage der Wiedervereinigung und des Schutzes vor russischem Druck, zum Beispiel in der Berlin-Krise 1958, 59, brauchte. Und man wusste, dass Frankreich wiederum die Fremdenlegion für den Indochina- und den Algerienkrieg brauchte. Und aus deutscher Sicht war es eben einfach wichtiger, französische diplomatische Unterstützung gegen die Bedrohung aus dem Osten zu haben, als sich um diese vielleicht 20.000 Deutschen in der Fremdenlegion zu kümmern, die in Indochina oder Algerien kämpften.
Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist das statistische Material über die Angehörigen der Fremdenlegion so umfangreich, dass Wissenschaftler die Frage beantworten können, aus welchen sozialen Gruppen kamen damals die deutschen Legionäre.
Was die soziale Schichtung angeht, waren vor allen Dingen junge Leute gefährdet, die aus vertriebenen Familien kamen und die in Westdeutschland nicht so schnell Fuß fassten wie jetzt Personen, die in Westdeutschland geboren waren. Und Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre gab es trotz Wirtschaftswunder eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also für diejenigen, die keinen Beruf als Folge der Kriegswirren erlernt hatten, und die waren besonders anfällig für die Fremdenlegion.
En Algérie, la Légion étrangère a engagé des opérations d'envergure dans la chaîne montagneuse des Nemencha, où toutes les évacuations de blessés ne peuvent se faire que par hélicoptère.
Es ist die Epoche der Entkolonialisierung. Vietnam in den 50ern und wie hier in der Wochenschau, Algerien Anfang der 60er Jahre, die Fremdenlegion im kollektiven Gedächtnis der Welt verewigt. Schmutzige Kriege gegen Guerillakämpfer, bei denen die Legion hohe Verluste erleidet. Berühmt-berüchtigt ist vor allem die Schlacht um Dien Bien Phu in Vietnam im Jahr 1954, bei der über 2.500 Legionäre sterben. Als Frankreich 1962 Algerien in die Unabhängigkeit entlässt, sehen viele Experten ein Ende der Legion. So notiert der deutsche Konsul in Algier:
Die französische Regierung hat die Rückführung der Fremdenlegion aus Algerien angeordnet. Das bedeutet praktisch ihre Auflösung. Zwar heißt es, die noch bestehenden Verbände sollen nach Korsika und Djibouti überführt werden, aber da ist im Grunde genommen keine Verwendung mehr für sie. Gestern im Wartezimmer des Konsulates 2 Legionäre in voller Uniform, die aus ihrer Einheit in Sahel fortgelaufen und mit Unterstützung der ALN nach Alger gelangt waren.
Doch der Diplomat täuscht sich. Frankreich hat sehr wohl weiterhin Verwendung für die Fremdenlegion. Im Hauptquartier in Aubagne bei Marseille oder dem Standort in Calvi auf Korsika werden die Ausländer in Frankreichs Sold auch in den Jahrzehnten danach alarmiert. So schickt Präsident Giscard d'Estaing 1978 Fallschirmjäger der Fremdenlegion nach Kolwezi in die Republik Kongo, um Europäer und Amerikaner vor einem drohenden Bürgerkrieg in Sicherheit zu bringen.
Étrange préparatif dans ce village afghan. Quand les légionnaires jouent les nettoyeurs, tout le village est au spectacle.
Auch die Kampfeinsätze der NATO in aller Welt laufen selten ohne Beteiligung der Fremdenlegion ab. Hier schildert ein Reporter des französischen Fernsehens im Jahr 2002 einen Einsatz in Afghanistan. Fremdenlegionäre räumen Minenfelder in einem Dorf. Bei solchen Gelegenheiten lassen die Verantwortlichen gerne Medienpräsenz zu. denn diese Art der Tätigkeit verbessert das öffentliche Bild der Legion.
Verändert hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten hingegen die Herkunft der Legionäre. Nach einer Statistik aus dem Jahr 2009 sind nur noch knapp 3% der etwa 7600 Legionäre deutschsprachig. Die Nationalität der fremden Legionäre spiegle die politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen in Europa, sagt der Historiker Eckart Michels.
Wir haben die Deutschen, die nach den beiden Weltkriegen massenhaft in die Fremdenlegion strömten. Wir hatten die Verteidiger der Spanischen Republik, die nach der Niederlage in Frankreich politisches Asyl suchten und dann in die Fremdenlegion gingen. Nach der Russischen Revolution haben wir eine Welle von Unterstützern des Zarenregimes, die in die Fremdenlegion gingen. Und nach 1990, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, ist immer noch der Anteil von Osteuropäern in der Fremdenlegion der bei Weitem dominierende mit ungefähr 40%.
Der Ex-Legionär Heinrich Back sieht die Jahre bei der Fremdenlegion im Nachhinein als Möglichkeit an, ein zweites Mal einen Beruf zu lernen. Ehe er zur Legion kam, habe er als Dreher gearbeitet und sei unzufrieden gewesen, sagt Back. Nach Ende seines Vertrags bei der Fremdenlegion habe er als Kaufmann einen Neuanfang im Zivilleben geschafft.
Also was ich in der Legion gelernt habe in diesen 5 Jahren, das hätte ich im Zivilleben wahrscheinlich nie gelernt. Sie haben die Möglichkeit, sich zu entwickeln in der Legion, und ich habe es getan. Ich kam zurück und hatte, nachdem der Krieg vorbei war, kam ich nach Ostafrika, nach Djibouti. Ja, ich habe dann im Büro gearbeitet, ich habe dann einen Beruf gelernt. Und als ich zurückkam nach der Legion, habe ich in dem Beruf praktisch gerade hier in Deutschland weitergemacht.
In der französischen Öffentlichkeit ist die Fremdenlegion nach wie vor unumstritten. Bei der traditionellen Parade am Nationalfeiertag über die Champs-Élysées werden die Legionäre mit ihren weißen Uniformmützen und dem langsamen Marschschritt, angeblich auch eine Tradition aus der Wüstenzeit, wo schnelles Marschieren rasch ermüdet, stets bejubelt. Wie die Verteidigungspolitiker in Paris denken, ist schwer zu ermitteln. Immerhin, seit Frankreich keine Wehrpflicht mehr hat, ist das Alleinstellungsmerkmal der Legion, nur aus Berufssoldaten zu bestehen, dahin. Doch für Eckart Michels steht ein Ende der Fremdenlegion zurzeit nicht zur Debatte.
Sie ist einfach wichtig, weil Frankreich letztendlich das einzige Land ist, was noch ein globales System von Besitzungen hat, was sich von der Karibik über die Komoren, Mayotte, erstreckt. Und zudem gibt es eben noch diese ehemaligen Kolonien, in denen Frankreich noch eine wichtige militärpolitische Rolle spielt und wo Frankreich auch gerne interveniert. Von daher spielt die Fremdenlegion schon noch eine wichtige Rolle. Aber man darf es auch nicht überschätzen. Sie ist einfach nur das bekannteste Element dieser Interventionseinheiten, von denen aber in Deutschland wahrscheinlich kaum jemand gehört hat.